Dunkelflaute, Blackout, Abregelung von Solaranlagen. Müssen wir uns Sorgen machen, dass unser Stromnetz überfordert ist? Und was hat das Ganze jetzt mit 50 Hertz zu tun? Mit wem könnte man das besser diskutieren als mit unserem heutigen Experten, ja, dem digitalen Chef und Informationstechnologiechef von 50 Hertz, die Stromübertragungsnetzbetreiber sind für den ganzen Norden und Osten in Deutschland. Auch hier in Hamburg zum Beispiel, in unserer 1,5 Grad Heimat. Und ihre Mission ist Keep the Lights On. Ein schönes Bild. Was heißt das jetzt, Licht und Energie anbehalten? Und wir reden ja viel über New Energy hier in diesem Podcast. Ich würde aber heute auch nochmal einen Schritt zurückgehen und hinter die Kulissen gucken. Was für einen Weg geht eigentlich der Strom, damit er dann bei uns am Ende zu Hause ankommt? Und ich freue mich ganz besonders, wenn wir über die Frequenz 50 Hertz reden, dass wir heute dich, Michael, hier haben als CDO, also Chef für Digitales und für Informationstechnologie von der Elia Group und auch von 50 Hertz. Also erstmal herzlich willkommen, dass du hier im Showroom am Ballinbrand bist.
Vielen Dank.
Und ich kenne dich aber auch, und das finde ich ganz spannend, aus der Startup-Welt als Startup-Experte. Außerdem bist du umtriebig und liebender von Technologie, auch Blockchain. Und wir haben uns auch mal kennengelernt, weil du nämlich Advisor und Investor auch bei meiner Startup-Zeit warst. Heute, ich verspreche dir, will ich nicht nach Geld betteln, aber ich möchte Wissen von dir absaugen. Und da freue ich mich besonders auf unser Gespräch. Und zwar habt ihr euch ja bei 50 Hertz vor allem auch zur Vision gemacht. Also zum einen beschreibt ihr euch, was ich sehr spannend finde, als Autobahn, als Stromautobahn, Betreiber von Stromautobahnen. Und jetzt sind wir in der deutschen Kultur auch immer gerne nah am Auto und an der Autobahn. Deswegen lasst uns gleich mal drüber reden, was ihr damit meint. Und ihr habt euch zum großen Ziel gesetzt, bis 2032 100% mit erneuerbaren Energien zu elektrifizieren. Das klingt nach einem großen Transformationsrad. Und deswegen meine erste Frage, die wir immer so jedem auch stellen: Was ist deine Energiequelle, Michael? Wie kriegst du immer wieder die Energie, die Motivation zu sagen, ich drehe diese Transformation, ich drehe das Rad?
Also die kurze Antwort würde lauten Purpose. Mhm. Die etwas längere lautet, ich liebe Technologie, das hast du gesagt. Und was gibt's denn Besseres, das, was man liebt, einzusetzen gegen den Klimawandel am Ende? Mhm. Und das gibt Energie. So frage ich auch Leute, wenn sie in dem Bereich arbeiten wollen, ist das nicht was ihr auch machen wollt? Und das funktioniert eigentlich ganz gut.
Na schön, und da haben wir auch die großartige Gemeinsamkeit. Wir kommen gleich mal zu einem 50 Hertz und wir haben ja die 1,5 Grad im Namen. Das heißt, uns verbindet schon mal so diese Wirkung, das große Warum im Namen schon allein. Und jetzt hast du fast schon so eine kleine Einleitung in meine nächste Frage gegeben. Jetzt bist du so Chef für Digitales und für Informationstechnologie, CDO, CIO. Ich übersetze das immer mal, weil manche sagen, wir sind sehr denglisch unterwegs. Du sagst auch, Digitalisierung ist mehr als nur so ein bisschen technisch weiterentwickeln. Wieso hattest du Bock, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, damit jetzt in eine sehr, ich würde mal sagen, traditionelle Industrie wie Energie zu gehen?
Ja, ich glaube, die Erfahrung werdet ihr bei 1,5 auch machen. Energie ist traditionell. Woran liegt das? Du hast es in der Einleitung gesagt, unser Hauptjob ist, dass das Licht anbleibt. Jede Änderung ist ein implizites Risiko. Das heißt, die Veränderungsgeschwindigkeit ist, sagen wir mal, kulturell gewachsen, recht langsam. Was jetzt natürlich eine Challenge wird, wo wir Riesenveränderungen haben in der Welt um uns herum und auch notwendige Veränderungen haben in dem Energiesystem durch die Dekarbonisierung. Von daher fand ich das eine spannende Herausforderung. Wie du weißt, mein letzter Job war Startup-CEO. Ich habe früher schon mal Corporate-Jobs gehabt, sonst kriegst du so einen Job nicht. Also die lassen jetzt niemand daran, der nur Startups gemacht hat. Das wird nicht funktionieren. Und ich bin ja immer zwischen diesen Welten gewandert, sowohl was Startups und Corporate, aber auch Technologie und Executive, was ja auch eher ungewöhnlich ist. Das ist einfach eine schöne Aufgabe, vor allem, wenn man diese Hebel in die Hand bekommt. Ja, meine Tech-Freunde sagen immer, ach so, jetzt bist du auf der dunklen Seite der Macht, so als Vorstand. Und sage ich, ja, aber das wussten die vorher nicht. Und jetzt kann ich da sozusagen Dinge bewegen.
Na schön, du baust schön Brücken. Genau. Was können denn gerade, weil jetzt bist du ja auf der, wie du gerade so schön sagst, dunklen Seite der Macht, der Corporate-Seite. Was kannst du gerade in deinem Job aber stark aus der Startup-Welt lernen?
Also die ganze Dynamik ist natürlich, das ist ja völlig offensichtlich, erst machen, dann fragen, sagen wir ja in Startups immer. Ich würde es jetzt nicht so stark übertreiben wie der Kollege Zuckerberg, aber so ein bisschen mal probieren, ein bisschen die Grenzen dehnen. Ich glaube, das tut den Corporates, vor allem denen, die jetzt unter hohem Veränderungsdruck stehen, sehr gut. Und das bringe ich sicherlich mit. Das Zweite ist hands-on, also nicht 30 Formulare ausfüllen und erstmal stundenlang analysieren oder am besten wochenlang, sondern hands-on selber machen. Also auch ich schreibe noch Code. Der ist ja eher so mittelmäßig, da kommen wir ja schon ein bisschen aus der Übung. Es ist mir aber wichtig, verbunden zu bleiben und meine Entwickler, meine Ingenieure, ich glaube, für die ist so eine Glaubwürdigkeit gar nicht schlecht, dass sie sehen, dass ihr Vorstand durchaus auch versteht, was sie machen und es selber schon mal gemacht hat. Und das ist ja im Startup eher typisch, wenn du da anfängst mit zwei Freunden, Freundinnen in der Garage sowieso, aber selbst wenn du 50 Leute bist oder 100, da machst du ja sehr viele Hands-on und das bringe ich mit.
Na cool, Hands-on. Wenn man Hands-on rangeht, dann geht auch mal was schief meistens. Ne? Deswegen mal die Frage, so in dein letztes Jahr auch, wenn wir jetzt im Startup-Jargon bleiben, was war so ein Fuck-up oder nochmal auch übersetzt, die nicht aus dem Startup-Jargon kommen, wo bist du hinter deinen Möglichkeiten geblieben letztes Jahr in deiner Rolle vielleicht auch?
Zu viel Fokus auf die Technologie. Also die Technologie ist der leichte Teil in dem Corporate. Spannend. Der schwere Teil sind die Menschen. Also schwer im Sinne von da reinzukommen und zu sagen, ich erkläre euch jetzt mal allen, wie das so geht. In Klammern, die haben es 40 Jahre lang vielleicht anders gemacht. Das habe ich unterschätzt. Und dann wirst du langsamer und nicht schneller. Ja, das heißt, da bin ich, glaube ich, auch hinter meinen kommunikativen Möglichkeiten geblieben, habe mich eher darum gekümmert, wie bauen wir unsere Cloud-Environments auf, also die ganzen technischen Herausforderungen und zu wenig mit den Menschen geredet. Und zwar nicht mit meinen eigenen nur, sondern mit den Kolleginnen und Kollegen, die eben nicht diesen Tech- und IT-Background haben, in einer Sprache, die auch nachvollziehen können. Du sagtest vorher Denglisch, das ist ja nur ein Teil davon. Wir können ja auch auf Deutsch 1000 Fachausdrücke verwenden, die kein Mensch versteht, der nicht in dem Feld arbeitet.
Absolut. Und hast auch gerade ja schon gezeichnet, wir reden über große Veränderungen und Transformationen. Vielleicht gehen wir da jetzt auch noch mal rein. Gerade das Technische, aber eben auch das Menschliche. Was ist gerade, vor welcher großen Transformation steht ihr mit 50 Hertz?
Also, um die Stromnetze oder das Energiesystem zu dekarbonisieren, musst du es digitalisieren. Warum? Weil die Steuerung komplizierter wird. Kommen wir sicher nachher noch drauf, aber wir kommen von einer zentralen Energieerzeugung zu einer dezentralen. Ja? Und das musst du ja in Echtzeit steuern. Der Name 50 Hertz steht ja für die Frequenz des Stromsystems. Und die muss immer gleich bleiben. Mhm. Und wann ist die gleich? Wenn der verbrauchte Strom genau in dem Moment mit dem Erzeugten im Gleichgewicht ist. So, wenn du jetzt aber volatile Erzeugung hast, Sonne, Wind, das Wetter können wir nicht steuern, müssen wir sozusagen im System drauf reagieren. Das heißt, wir müssen von vorne bis hinten alles digitalisieren. Das ist heute noch nicht so. Und Digitalisierung bedeutet, wie wir eben etabliert haben, nicht nur Technologie, sondern Arbeitsweisen ändern sich, Kulturen ändern sich, solche Dinge. Und das ist sicher eine große Herausforderung. Und das Ganze müssen wir unter Zeitdruck machen. Ja, wir haben uns selber das Ziel gesetzt, hast du vorher erwähnt, 2032. Das ist ein Teil der Herausforderung. Der andere Teil ist natürlich auch, das Klima wartet nicht. Je schneller wir das hinkriegen, desto leichter wird es. Ja, das verstehen ja auch viele nicht. Lieber mal ein bisschen warten, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, was in eurem Namen ist. Das heißt ja was, das bedeutet ja was. Heißt also hohe Veränderungsgeschwindigkeit, und gleichzeitig die Menschen mitnehmen, und zwar fundamental mitnehmen im Sinne von alles, was die bisher kennen oder das meiste, wird sich auf die eine oder andere Art und Weise verändern.
Ja, und jetzt hast du ja gerade auch schon gesagt, Menschen mitnehmen kommunikativ. Jetzt erleben wir auch gerade viel bei Endverbraucher, Verbraucherinnen, die haben von vielen noch nichts gehört, sich noch nie mal Gedanken gemacht, wie kommt der Strom zu ihnen nach Hause. Und jetzt redest du von 50 Hertz. Vielleicht kannst du auch noch mal sagen, was bedeutet diese Frequenz? Mhm. Und habt ihr euch deswegen den Namen auch gegeben?
Deswegen wurde der Name gegeben. Das ist vor meiner Zeit gewesen. Ich finde es eine geniale Idee. Es bedeutet nämlich übrigens auch, dass man im Alphabet immer vor A steht, weil beim Computer kommen ja die Ziffern vor den Buchstaben. Sehr praktisch. Kennt ihr sicher auch irgendwoher. Früher konnte man es ganz einfach erklären. Früher waren nämlich die ganzen Netzteile, die man hat für seine Geräte, die gingen entweder auf 50 oder 60 Hertz und entweder auf 220 oder 110 Volt. Heute können die das alles so, deswegen merkt es keiner mehr. Das heißt, der Wechselstrom, den wir alle verwenden in der Steckdose zu Hause, der hat 50 Hertz. Wie gesagt, in den USA hat er 60 Hertz. In Japan zum Beispiel gibt es beide Frequenzen. Nordjapan anders als Südjapan, auch interessant. Das heißt, in der Praxis bedeutet das für die Menschen heute nichts mehr. Ich kann mein Handynetzteil überall reinstecken und das funktioniert, oder mein Rasierer. Ja, vielleicht erinnern sich die etwas Älteren noch an diese Spezialsteckdosen in den Hotelzimmern. Ja, die gab's ja, brauchst du heute nicht mehr. Und ich will jetzt nicht in die Physik eintauchen, ich glaube, das führt etwas zu weit, aber ich habe es ja schon angedeutet, die 50 Hertz sind dann da, wenn Erzeugung und Verbrauch im Gleichgewicht sind. Und wenn zu viel Strom da ist, dann geht die Frequenz hoch Und wenn zu wenig da ist, geht sie runter. Ich vergleiche das immer, ist vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen, wenn du zu Hause unter der Dusche stehst und dein Partner, Kinder, wer auch immer, kommt auch ins Badezimmer und reißt den Hahn vom Handwaschbecken auf. Was passiert unter der Dusche? Wird weniger oder kalt?
Genau.
Oder beides? So, das ist, wenn die Wasserleitung weniger hergibt, als du verbrauchst in dem Moment. Und genau das Gleiche passiert, wenn du zu Hause deinen Föhn anschaltest, dann werden 2-3 Kilowatt mehr verbraucht. Und irgendwo müssen diese 2-3 Kilowatt in dem Moment mehr eingespeist werden. Ja? Das ist das 50-Hertz-Thema. Das heißt, wir veröffentlichen ja die Frequenz, kann jeder auf unserer Webseite sehen, gibt auch andere Webseiten und da kann man dann sehr genau sehen, es schwankt immer so ein ganz kleines bisschen. Schwierig wird es, wenn es zu weit abweicht.
Mhm. Und das ist vielleicht genau der Punkt, wo wir nochmal jetzt reingehen können, weil du hast vorhin schon so schön gesagt, jetzt kommen da einmal volatile Quellen rein, Energiequellen, Wind und Sonne, aber auch immer mehr Akteure, ne? Weil genau wo wir ja auch aktiv sind, wir bringen PV-Module auf die Dächer, wir bringen Wärmepumpe vor die Häuser. Das heißt, auf einmal kommen immer mehr Akteure auch irgendwie wirklich aktiv mit ins Gesamtökosystem. Was macht das jetzt auf eurer Seite? Was macht's komplizierter? Und was habt ihr auch schon gemacht, damit das Netz sich in diese Richtung verändert?
Mhm. Also zunächst muss man sagen, die Akteure, also die privaten Haushalte und auch die kleineren Einspeiser hängen ja nicht am Übertragungsnetz, sondern am Verteilnetz. Du erwähntest vorher Autobahn. Das ist der richtige Vergleich. Wir sagen Autobahn, weil es einfacher zu verstehen ist. Das Stromnetz ist im Prinzip dreigliedrig. Es gibt das Übertragungsnetz, Autobahn und dann gibt es Landstraßen. Das ist schon das Verteilnetz und dann gibt es eben die Nebenstraßen. Das ist quasi die Leitung, die in den Straßen liegt, die dann in eure Häuser reingeht, also in jedes Haus reingehen. Und eine Haus-PV-Anlage ist logischerweise an dieser niedersten Netzebene angeschlossen und ein Solarpark, sage ich mal, oder eine Windkraftanlage, je nach Größe, ist an die nächsthöhere Netzebene angeschlossen und die ganz großen Windparks, Offshore insbesondere, oder auch Solarparks, also Freiflächenanlagen mit mehr 100, 200 Megawatt, die sind bei uns direkt angeschlossen. So, das heißt, die Veränderungen betreffen natürlich auch die Verteilnetze. Was ändert sich bei uns? Ganz viel natürlich. Ich fange mal mit was an, was gar nichts mit der Netztechnik zu tun hat. Wir kriegen plötzlich mehr Kunden. Und so ein Monopolist und Kunden ist ja erstmal, muss man sich ja dran gewöhnen. Davor hatten wir vielleicht 3 Braunkohlekraftwerke, 2 Kernkraftwerke und was weiß ich nicht, sowas. Ja, die hat man ja alle gekannt mit Handschlag, da kann man anrufen. So, das werden jetzt natürlich mehr, bei uns jetzt nicht so dramatisch viel mehr, aber es werden schon mehr. Dann haben wir weitere Kunden, sind Batteriespeicher große. Großspeicher werden bei uns angeschlossen. Und in der Abnahme Rechenzentren ist so ein Beispiel. Ja, also ein Großrechenzentrum schließt du eben nicht ans Verteilnetz an, weil die Leistung nicht erbracht wird. Das verändert natürlich unsere Prozesse auch, weil wir wollen ja möglichst zügig die Sachen anschließen mit möglichst einfachen Prozessen. Und das ist etwas, das ist auch eine Kulturänderung, ja, weil die Kolleginnen und Kollegen kennen es natürlich anders. Mich erinnert so ein bisschen dran, ich komme ja ursprünglich aus der Telekommunikation und ich bin ja nicht mehr ganz jung und ich erinnere mich noch, da musste man einen Telefonanschluss beantragen bei der Bundespost. Und dann wurde der Antrag irgendwann genehmigt. Wenn du das heute einmal erzählst, du musst bei O2 oder Vodafone was beantragen und dann kriegst du 6 Wochen später vielleicht Bescheid. Das wird ja keiner akzeptieren. So. Und das ist ein Wandel, den müssen wir machen. Der ist bei den Verteilnetzbetreibern natürlich viel größer, weil deren Kundenzahl wächst ja viel schneller. Ja, das sind ja ganzen Dachanlagen.
Das sehen wir gerade, genau.
Ja, genau. So, und da sieht man ja, da tun sich so manche ganz schön schwer. Da könnte man jetzt auch noch ein eigenes Gespräch drüber führen, wie digitalisieren wir denn Anschlussbegehren? Ja, sollte das vielleicht standardisiert sein? Die Herausforderung hierbei ist, du kannst einen Netzbetreiber, das ist ja ein Monopol, du kannst ja nicht zu einem anderen gehen. Den kannst du halt nicht zwingen. Mhm. Da haben auch schon Leute versucht zu klagen. Es hilft halt nichts, weil die gesetzliche Lage ist so. Und das würde auch keinen Sinn machen, weil es ist ja nicht so, dass wir sagen, haben wir keinen Bock drauf, sondern das hat ja technische Gründe in aller Regel, wenn wir zu denen kommen, warum wir da erstmal Kapazitäten schaffen müssen. So, und das gilt natürlich auch wieder auf allen Netzebenen. Wenn du zu viel Einspeisung hast, kriegen die Leitungen das, die sind ja zum Teil alt, die kriegen das gar nicht abtransportiert, ja.
Genau, das sehen wir jetzt ja auch gerade an vielen Stellen oder Nachrichten wieder, Abregelung, weil das Einspeisen nicht mehr möglich ist, ganz genau. Obwohl ja da auch ganz klar die Aussage ist, wenn du es intelligent steuerst, da sind wir wieder bei Digitalisierung und Flexibilisierung, dann ist das die Antwort darauf. Ne? Jetzt hast du vorhin auch schon mehrfach gesagt, wir müssen halt einfach schnell sein hier an der Stelle. Wie werden wir denn noch schneller? Was machst du, damit wir schneller werden? Und dann wäre meine zweite Frage auch gleich, das kostet ja auch immer irgendwas.
Ja. Das kostet ganz viel Geld. Die Zahlen sind ja öffentlich. Es gibt das Übertragungsnetz wird entwickelt nach einem Gesetz. Das ist ein Bundesgesetz, was der Deutsche Bundestag verabschiedet, der sogenannte Netzentwicklungsplan, der dann in ein Gesetz gegossen wird. Diesen Plan rechnen wir, dann geht er zur Bundesnetzagentur und die sagt, boah, passt, also das stimmt, das muss ja unabhängig nachgerechnet werden, sonst könnten wir irgendwas erzählen. Und dann kannst du genau sehen, wie ausgebaut werden soll. So.
Und Ausbau meint erstmal
neue Leitung.
Neue Leitung
oder existierende Leitung verstärken. Mhm. Entweder in der Spannung, ja, oder einfach mehr Leitung daneben bauen oder was auch immer. Immer auch im Verteilnetz das Gleiche. Aber wir arbeiten ja im Übertragungsnetz. So, wie kann man das schneller machen? Erstmal gesetzliche Rahmenbedingungen ändern. Und das hat die scheidende Bundesregierung. Also ich glaube, jetzt sind wir kurz vor der Bundestagswahl. Also wir können sicher finden alle viele Dinge, die da nicht gut gelaufen sind. Was ich aber ganz klar sagen kann, was sehr gut gelaufen ist, sind die Änderungen auf Bundesebene, die gesetzlichen Änderungen für Genehmigungsverfahren. Das sehen wir jetzt auch an den Zubauzahlen, sowohl was die Erzeugung angeht, Wind, Sonne. Wir sehen es aber auch im Netzausbau. Mhm. Diese Bundesregierung hat, also ich habe die genaue Zahl nicht, aber Größenordnung, 30 Gesetze geändert. Das ist mehr als in den 20, 30 Jahren davor insgesamt. So. Oh. Und das beschleunigt natürlich. So, jetzt haben wir also, früher war der Engpass die Genehmigung. So, jetzt haben wir die Genehmigung. Was ist jetzt der nächste Engpass? Das kann Geld sein. Ist immer ein Problem, klar, komme ich gleich dazu. Aber auch Geräte. Irgendeiner muss ja diese ganzen Transformatoren und Statcoms und was es da alles für Geräte gibt, die du brauchst für so ein Stromnetz, bis hin zu den Kabeln, das muss ja produziert werden. Jetzt haben wir natürlich die Herausforderung, alle bauen gleichzeitig aus in Europa. Kannst dir also vorstellen, es gibt jetzt Engpässe bei dem Siemens, bei Hitachi, bei GE, also den Herstellern dieser Hardware, die den Strom transportiert und umspannt und so weiter, gibt es Engpässe. Jetzt haben wir da ein Problem. Und das dritte Problem ist, selbst wenn die jetzt alles herstellen könnten, muss es ja irgendeiner bezahlen. Und bezahlen tun wir es alle. Also alle Unternehmen, alle Bürger, weil das wird umgelegt auf alle Stromverbraucher mit den sogenannten Netzentgelten. Und hier ist es so, wir brauchen Größenordnung im Übertragungsnetz 250 Milliarden Euro. Kurzer Reminder, Sondervermögen Bundeswehr 100 Milliarden und da dachten alle, wow, 250 Milliarden, wow. Ich rechne immer bis 2037, weil das ist der Endausbau. 2037 könnten wir ein Netz haben, more or less, was CO2-frei laufen kann. Und im Verteilnetz sind es nochmal 250 Milliarden. Also jetzt reden wir von 500 Milliarden Euro, die aufgebracht werden müssen, nur in Deutschland. Andere europäische Länder kommen auch noch dazu, weil ich bin überzeugter Europäer und ich finde, wir müssen es europäisch denken. Übrigens ist das Stromnetz auch ein europäisches Netz. Wir sind verwoben, das ist ein Netz. Ja. Manche sagen, es ist die größte Maschine der Erde. Ne? Die geht von Portugal bis Lappland und von der Bretagne bis in die Ukraine inzwischen. Ja, die Ukraine ist angeschlossen, auch das Baltikum ist jetzt angeschlossen. Seit diesem Jahr, seit diesem Monat waren früher mit Russland verbunden, weil wir uns als Europäer natürlich unabhängig machen wollen und müssen. So, das ist eine gewaltige Summe, was ich dagegen halte, wenn Leute sagen, das ist zu teuer und wir müssen die Kosten runterbringen. Da gibt es auch von meiner Firma viele Vorschläge, wie man das tun könnte. Können wir darauf eingehen, wenn wir die Zeit haben. Was ist denn die Alternative? Jetzt nehmen wir an, wir investieren das nicht. Dann wird das Klima, wird sich die Erde über 1,5 Grad, über 2,5 wahrscheinlich erwärmen. Die Kosten, ja, die werden halt nicht umgelegt. Ja, dann hast du halt Pech oder nicht. Dann geht es vielleicht über die Versicherung, aber volkswirtschaftlich ist es ja egal. Das heißt, wenn du jede, also da sind sich eigentlich die 99% der Wissenschaft einig, es ist teurer, nicht auszubauen, auch wenn es sehr viel Geld ist.
Mhm. Definitiv. Jetzt vielleicht nur noch einen anderen Vorschlag mit rein oder deine. Ich bin gespannt, was du zu der These sagst, dass ja oft auch dagegen gehalten wird. Ist es denn nur der Netzausbau oder würden wir nicht durch eben das Nutzen von dezentraleren Quellen und damit eben auch einfach mehr Intelligenz und Steuerung, ist ja auch dein Thema über Digitalisierung, würden wir nicht darüber auch einen schönen Hebel mit reingeben, dass wir nicht einfach nur mehr Kupfer und Stahl verbauen müssen? Aber wie verhältst du dich zu dieser These?
Das ist so und das tun wir bereits. Und deswegen ist es nur so teuer, sonst wäre es noch teurer. Und
okay, wow.
Vielleicht kurz zur Erklärung. Also es gibt Menschen, das kann man ja auch auf LinkedIn lesen, da, wenn ich was schreibe, dann kommen immer so Kommentare, ja, diese Leitungen sind alle unnötig. Gerade die großen Gleichstromleitungen, Südostlink, Südlink und so weiter. Warum sind die nötig? Wir haben eine Verschiebung der Erzeugung von Süd nach Nord. Und von West nach Ost. Wir haben eine die Last ist aber weiter im Süden und im Westen der Republik. Du kannst nicht aus dezentralen Quellen ein Stahlwerk betreiben. Beispiel. Oder ein Rechenzentrum. Es gibt zwei Möglichkeiten, dezentral so zu erzeugen. Das eine ist, du kannst natürlich überall kleine Gaskraftwerke hinstellen, haben wir ein Klimaproblem. Du kannst auch kleine Kernkraftwerke hinstellen, wird in Deutschland nicht durchsetzbar sein. Plus teuer und noch nicht ready. Ja, diese berühmten Small Modular Reactors, mag ich nicht beurteilen, ob das sinnvoll ist. Fakt ist, in Deutschland keine Option. Und daher musst du quasi den Strom, den wir auf der Nord- und Ostsee und in den ostdeutschen Flächenländern erzeugen, beides Wind und Solar, nach Süden transportieren. Wir haben im Süden viel Solar. Blöderweise brauchen wir auch nachts Strom. Das heißt, ich muss Windstrom transportieren. Das ist der Grund, warum wir diese großen Gleichspannungsleitungen machen. Darüber hinaus, wenn wir das Übertragungsnetz nicht ertüchtigen, haben wir sogenannten Redispatch. Das sind sozusagen, in einem Bereich Deutschlands wird zu viel verbraucht, im anderen weniger, dann musst du Kraftwerke hochfahren, woanders runterfahren. Ich gebe ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben diese Woche die sogenannte Uckermark-Leitung nach 17 Jahren eröffnet. Mhm. Bauzeit war 2 Jahre. Davor war Genehmigung und Klagen.
Wow.
So. Die bringt nicht nur grünen Strom von der Ostsee nach Berlin. Das ist ein Faktor. Das andere ist, wie sie beseitigt Engpässe. Mhm. Und ich mache es noch konkreter. Wir zahlen im Moment pro Jahr 200 Millionen Euro Redispatch, weil die Leitung nicht da ist. Die Leitung kostet 600 Millionen. Mhm. Finde ich einen ziemlich guten Business Case. In 3 Jahren ist das Ding bezahlt und transportiert grünen Strom. So, das sind natürlich nette Details, die kennen viele nicht. Deswegen reden wir ja hier. Also die Antwort auf deine Frage ist, ja, wir brauchen Intelligenz im Netz und ja, wir brauchen eine sogenannte Flexibilität und trotzdem müssen wir ausbauen.
Absolut, ne? Es ist kein Entweder-Oder. Eine große Transformation braucht eben von allen Seiten die Lösung. Deswegen, und weil du gerade sagst, auf jeden Fall habe ich schon viel Wissen gezogen hier gerade im Gespräch. Also wir lieben Details und genau diese Insights nämlich, weil richtig, wie du sagst, darüber macht man sich selten Gedanken und kommt auch nicht immer an all diese Informationen. Jetzt hast du gerade den letzten Schwenk ja auch schön gemacht, nochmal zum Thema Digitales braucht es. Und das ist ja nun mal auch deine Rolle. Mich würde eben genau da interessieren, was ist dein Zielbild? Wann würdest du sagen, Michael, ich war erfolgreich und habe hier wirklich digitalisiert im Netz? Was passiert da jetzt als nächstes? Was erwarten wir?
Also das muss man auf mehreren Ebenen sehen. Mhm. Fangen wir mal an, was bedeutet Digitalisierung im Netzbetrieb? Es bedeutet, das Netz kann flexibler reagieren, wir können besser steuern. Mhm. Es bedeutet aber auch, wir haben eine größere digitale Angriffsfläche.
Mhm.
Ja, je mehr ich digitalisiere,
also,
desto mehr kann ich angegriffen werden. Das heißt, wir haben natürlich ein IT-Sicherheitsthema. Und last but not least bedeutet es, dass wir auf unsere europäische Souveränität achten müssen. Also ich kann leider nicht zu den amerikanischen Hyperscalern, also den Cloud-Anbietern wie Microsoft oder Google oder Amazon gehen. Aus 2 Gründen. Zum einen im Falle eines Blackouts gehen die auch aus, weil die Rechenzentren haben maximal für 72 Stunden Reservestrom. Dann sind sie weg. Dann sind wir die Einzigen, die noch irgendwas machen können im Übertragungsnetz. Und da brauche ich aber IT-Systeme dafür. Das heißt, die muss ich selber betreiben. Des Weiteren, und jetzt haben wir gerade einen neuen amerikanischen Präsidenten, der lustige Sachen erzählt. Also ich persönlich als Bürger Europas möchte nicht abhängig sein von dessen Launen. Das heißt, auch deswegen kann ich die amerikanischen Hyperscaler nicht verwenden, um das Netz zu steuern. Was tun wir? Wir bauen unsere eigene Cloud, die wir in eigenen Rechenzentren betreiben. Und das ist ein großes Unterfangen. Da sagen manche Leute, ich sei ein wenig verrückt, gegen die amerikanischen Hyperscaler anzutreten. Das tue ich ja damit nicht. Ich möchte ja kein Amazon kopieren. Nur die Kerndienste, die die anbieten, also das ist Rechenleistung, Speicherplatz, IT-Netzwerke, das wollen wir auf eine Art und Weise machen, wie es die Cloud-Provider machen. Heute machen wir das noch, wie man es früher gemacht hat, also in den 90ern, 2000ern. Das war auch die richtige Entscheidung. Damals gab es nichts anderes und das ist auch sehr zuverlässig. Das heißt, wir haben sogenannte monolithische Software-Systeme. Wir arbeiten mit sogenannter Perimeter-Security, um es auf Deutsch zu übersetzen. Also wir haben hohe Zäune, wo die Hacker dann abgewiesen werden.
Ah ja, das war ein schönes Bild.
Ich mache immer den Vergleich, wie waren Städte im Mittelalter? Da gab es eine Stadt und dann war so eine Mauer drumherum und dann gab es ein Tor und da standen Wachen und die haben dann Leute reingelassen oder eben nicht. Das ist unsere Firewall.
Mhm.
So. Und vor Mittelalter, zur Zeit der alten Griechen, gab es dann so ganz schlaue Angreifer, die haben da ein Pferd geschenkt und sind durch dieses Tor durch, weil es ja so ein schönes Pferd war. Und dann waren da ja die Krieger drin, diese Trojaner. Und dann war die Stadt erobert, weil innen drin keine Verteidigung ist, weil man sich auf die Mauer verlassen hat. So sind traditionelle IT-Systeme. Übrigens nicht nur bei uns, sondern an vielen Stellen so. Cloud-Systeme arbeiten anders. Die arbeiten mit, Achtung, englisches Wort, mit einer sogenannten Zero-Trust-Architecture auf Deutsch. Null-Vertrauen-Architektur.
Mhm.
Da könnte man den Vergleich machen, wie heute moderne Kriegsführung ist. Also ich entschuldige den Vergleich, aber den versteht man. Also heute hat eine Stadt keine Mauer mehr, aber, und das sehen wir in der Ukraine, in jedem Haus sitzt ein Soldat mit seinem Gewehr und verteidigt. Das heißt, selbst wenn ich in die Stadt reinkomme, dauert es ganz lange, bis ich weiterkomme, merken die Russen gerade. Ja, und das ist eine Verteidigung, die verzögert den Angreifer und damit gewinnt man Zeit und kann rausfinden, was da eigentlich passiert. So, und das ist ein grundlegender Umbau unserer IT-Architekturen. Und das bekommst du nur mit Cloud-Architekturen hin. Und wenn ich das hingebracht habe, dann bin ich schon mal halb erfolgreich, weil das ist nur die halbe Miete. Jetzt habe ich die Infrastruktur gebaut. Und jetzt brauche ich ja obendrauf noch irgendwelche Applikationen, sogenannte SCADA-Systeme, also die Transformatoren und die anderen Geräte steuern und kontrollieren können. Sogenannte Energiemanagementsysteme, das kennt ihr, habt ihr fürs Haus, das haben wir halt für ganz Deutschland. Das ist ein bisschen größer, aber die grundlegend ist es das Gleiche. Problem ist, wenn das ausfällt, haben wir halt einen Blackout. Das passiert im Haus auch, aber dann ist es halt nur ein Haus. Auch das müssen wir bauen. Da gibt es natürlich welche von den großen Anbietern, Siemens und so weiter. Die finde ich aber nicht gut. Warum? Weil die Stand heute noch so monolithisch sind, wie ich es eben beschrieben habe. Das heißt, sie sind unflexibel. Und jetzt haben wir ja eine dynamische Umwelt und wir haben Regulierungsänderungen. Wir müssen auch gucken, wie wollen wir den Strommarkt gestalten? Jede Änderung in der, wie wir den Strommarkt gestalten. Und wir haben ja letztes Jahr Merit Order und diese ganze Diskussion gesehen. Bedeutet für mich, ich muss lauter IT-Systeme anfassen. Strompreisbremse. Ich hatte Diskussionen. Ja, die brauchen wir jetzt im Februar. Und die Diskussion fing im Januar an. Ich sage, Leute, also das sind IT-Systemänderungen. Die kann ich nicht mal eben machen. Vor allem, wir haben vorher über das Risiko von solchen Änderungen gesprochen. Wenn die falsch laufen, dann wirbeln wir den ganzen Strommarkt durcheinander. Das geht also auch nicht so. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss hinkommen zu einem modularen System, was ich flexibel und schnell und sicher ändern kann. Also das ist die Applikationsschicht. Dann bin ich noch erfolgreicher. Und das Dritte ist, die ganzen, was wir vorher gesagt haben, die Menschen mitzunehmen, auch gegenüber dem Markt offener agieren zu können. Wir sind ein Monopol, das heißt, unsere Rolle ist Neutralität, wir sind ein Enabler. Also mein Job ist, andere wie euch zum Beispiel, aber auch viele andere Player, ein Level Playing Field zu geben und nicht so, wie es heute ist. Alles ist mühsam und ich rufe irgendwo an und keiner antwortet und es gibt keine APIs und Daten gibt es auch nicht und alles ist hochgeheim. Wenn ich das geschafft habe, dann bin ich zufrieden.
Lieben wir, ich hoffe, unsere CTO hat das gerade gehört. Großartig, aber ich habe immer mehr ein Bild von deinem sozusagen Hamburger, den du dort hast mit den verschiedenen Schichten. Ja. Und es ist einfach, wie du sagst, ein richtig, richtig dickes Transformationsbrett. Auf der anderen Seite, wie du auch wieder hier so schön formuliert hast, diese Wirkung, die du damit erzielst, wo wir da ansetzen beim Klima, aber eben auch bei der ganzen Energie brauchen wir alle zum Leben. Ist einfach irre, was ihr da bewegt. Also vielen Dank, dass du uns da mal so mitnimmst durch deine drei Schichten. Jetzt komme ich ja immer sehr stark auch wieder von der Verbraucher-Verbraucherin-Sicht. Ne? Und deswegen vielleicht mal gucken, ob wir es so abstrahieren können. Aber wenn du erfolgreich bist mit deinen drei Schichten, die du gerade genannt hast und auch noch euer ganzer Laden mit 50 Hertz natürlich in Summe, was hat Endverbraucherin, Verbraucher am Ende davon?
Also wir sprechen von Privathaushalten, nehme ich an. Also die sind ja, wie gesagt, nicht am Übertragungsnetz. Nur das Übertragungsnetz steuert natürlich die Verteilnetze. Insofern ist da eine Verbindung. Jetzt ist die Herausforderung, du weißt es, in Deutschland haben wir über 800 Verteilnetze.
860.
Die kennen, okay, 860, ja, okay. Genau, also viele. Und die müssen wir auch digitalisieren. Die großen, also die E.ON kriegt das hin, ja. Ich bin gerade hier auf den Hamburger IT-Strategietagen, rede da mit den Kollegen, die werden das hinkriegen. Was ist mit den kleineren Stadtwerken? Ich sehe schon unsere Rolle auch darin, da zu helfen. Ich habe vorher geschildert, welche Softwarekomponenten wir entwickeln. Wenn es nach mir geht, ist aber nicht allein meine Entscheidung. Aber ich kann sie natürlich beeinflussen. Das Geld, mit dem wir diese Software entwickeln, kommt ja von Bürgerinnen und Bürgern, von den Unternehmen. Haben wir vorher drüber gesprochen. Also ich sage immer Public Money, Public Code. Also öffentliches Geld, öffentliche Software. Das heißt, ich bin sehr stark dafür, dass wir einen Weg finden, das zu open sourcen. So, was hilft es dem Privathaushalt? Erstmal nichts. Es hilft aber den Verteilnetzbetreibern potenziell. Es hilft vielleicht anderen Firmen wie eurer, da besser zu werden, schneller zu werden, zuverlässig, was auch immer. Ja. Das hilft den Privathaushalten. Und last but not least, wenn das Übertragungsnetz nicht funktioniert und diese Einspeisemöglichkeit nicht bietet, dann funktioniert auch das Verteilnetz nicht. So heißt ganz konkret, es hilft den Privathaushalten, auf erneuerbare Energien zu gehen, seien es Solarpaneele, seien es Wärmepumpen. Wir müssen flexibilisieren. Da sind wir noch ganz am Anfang im Übertragungsnetz, im Stromnetz generell. Da sind wir in Belgien. Ich bin ja Vorstand einer belgischen Firma, zu der die 50 Hertz gehört. Da sind wir in Belgien weiter, weil der Druck da höher ist. Also es ist immer eine Frage, wie hoch ist der Leidensdruck? Wenn der Leidensdruck hoch wird, dann ändern die Leute was.
Absolut. Ja. Ist oft mit Transformation. Wenn du von Flexibilisieren sprichst auf eurer Ebene, was bedeutet das genau, wenn du das nochmal, wenn es geht in einem Satz?
Also bei uns ist es so, wir steuern nur die Großverbraucher und die Großeinspeiser. Das ist natürlich schon eine Flexibilisierung. Und wir müssen natürlich auch schauen, wie wir mit den Verteilnetzen umgehen. Mhm. Weil wenn die zum Beispiel nicht flexibilisiert sind, müssen wir da auch damit was machen. Ja. Und das kann man ja gerade in der Zeitung lesen, dass also die Drohung, Pfingsten haben wir ein Blackout, weil zu viel Solar da ist. Ich soll dir nur einen Satz sagen.
Was hältst du von diesen Kommunikationsnarrativen?
Also, die sind natürlich vereinfacht. Es ist aber ein bisschen was dran. Mhm. Jetzt muss aber den Hintergrund erklären. Mhm. Das gilt für ganz wenige Verteilnetze, ohne jetzt Details zu erzählen, aber wir können mal hilfsweise annehmen, dort wo viel Solar ist und das Verteilnetz, viel ungeregeltes Solar und das Verteilnetz damit insgesamt nicht regelbar ist, muss der Übertragungsnetzbetreiber, wenn es zu viel ist, wir sprachen vorher über die Frequenz, also ich möchte jetzt keine Stadt nennen, sonst rufen da gleich Leute an. Also die Stadt Posemuckel. Da ist das Verteilnis, drückt zu viel Solarstrom ins Übertragungsnetz, weil das ist ja das, was passiert, wenn da erzeugt wird. Und wir rufen dann da an, beziehungsweise es geht heute digital zum Glück, regelt das runter. Und dann sagen wir, haben schon alles abgeschaltet, was wir abschalten können. Dann müssen wir das ganze Verteilnetz runterregeln, weil sonst reißen die alles andere in den Abgrund. Und das wollen wir ja vermeiden. Das heißt, der Worst Case ist, dass in einem Verteilnetz Posemuckel dann das Licht ausgeht, bis das geregelt ist. Ja, beziehungsweise ist ja tagsüber, das ist schön an Solar, es ist gar nicht so schlimm, weil tagsüber brauche ich jetzt nicht so viel Licht, da scheint ja die Sonne. Aber das ist der wahre Hintergrund. Das Pressenarrativ ist natürlich sehr akzentuiert, um einfach Bewegung reinzubringen. Was wir jetzt haben mit dem Solarspitzengesetz, da können wir jetzt drüber diskutieren, ist das der beste Wurf aller Zeiten, aber es hilft natürlich.
Ja, absolut. Und das hast du so schön nochmal gerade bildlich gemacht. Für mich entsteht richtig so ein Netz, wie diese Stromautobahnen eben einfach verflochten zusammen sind und warum es eben dann dort eine Auswirkung in Posemuckel gibt, die aber woanders eben auch einen Impact hat. Ja. Vielen Dank. Und was du gerade beschreibst, gerade dieses Unregulierte, ne, und eben wenig flexibel Gesteuerte, ist ja genau das, warum wir sagen, es braucht dieses New Energy, warum wir hier im New Energy Talk sind. Deswegen wäre so ein bisschen meine letzte Frage auch an dich noch, bevor wir dann abrunden. Was ist New Energy für dich, wenn du es so in so einen Satz noch bringen darfst? Was verstehst du darunter? Du hast viel von Transformation, Paradigmenwechsel gesprochen. Das machen wir genau auch. Was ist für dich diese New Energy, diese Welt mit New Energy?
Ich sage immer, jeder und jede kann und soll mitmachen. Das ist New Energy. Ja, wenn ich kein Einfamilienhaus habe, da kommt immer der Einwand, ja, ich habe ja kein Haus. Also A, gibt es Mieterstrom. B, habe ich, irgendwann wird jede und jeder, auch wenn das viele noch nicht so sehen, ein Elektroauto haben. Also die ein Auto haben, da kann ich ja auch mitmachen. Es geht ja nicht nur um Erzeugung, es geht auch um Speicherung. Und all das muss man digital steuern. Also für mich ist New Energy, dass ich das Gesamtnetz bis zur letzten Steckdose digitalisiere. Das heißt nicht, dass der Übertragungsnetzbetreiber in Berlin weiß, dass ich mich gerade föhne. Ja, ich möchte es nur noch mal sagen, weil solche Geschichten gibt es ja. Nein, das ist nicht der Fall. Und die Vorteile davon sind dann einfach hochflexibel, hocheffizient, idealerweise günstiger. Beispiel, ich muss nicht abregeln, ich kann speichern. Beispiel, ich kann wieder einspeichern, das gespeichert, ich muss kein Gaskraftwerk hochfahren, was ja Geld kostet und CO2, erzeugt, aber es kostet halt auch Geld. Das heißt, ich werde billiger, alle können mitmachen. Ich finde es auch eigentlich was Schönes, dass wir uns wie eine große Strom-Community sehen. Und das ist für mich New Energy.
Das ist ein irre schönes, starkes Bild. Und du hast auch nochmal so schön rausgearbeitet, es kostet uns jetzt ja auch gerade was. Wir machen uns nie bewusst, was das bedeutet, mit Gas- oder Kohlekraftwerken zu arbeiten. Und eigentlich sind diese Wind- und Sonnenquellen erstmal einfach da, ja, und eben können uns eigentlich fast so kollektiv als Community verbinden. Schönes Bild. Dankeschön für die Reise durch deine Transformation und die Ziele, die du gerade da vorantreibst und bewegst. Ich freue mich drauf, wenn wir da sind. Und in dem Sinne sage ich einfach nur, danke, Michael, dass du hier warst in Hamburg.
Herzlichen Dank.